Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 1. November. Heute geht's bei uns um Folgendes. Island ging an die Urne, doch klare Mehrheitsverhältnisse hat die Parlamentswahl nicht gebracht. Dann, wir sind Weltmeister im Dachdecken. Ein Gespräch mit der multikulturellen Schweizer Nationalmannschaft. Und, besser spät als nie, verurteilte Homosexuelle in Deutschland sollen entschädigt werden. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet sie Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Lydia Huckebrink.
Der türkischen Traditionszeitung Cumhuriyet droht womöglich das endgültige Aus. Gestern hat die Polizei den Chefredaktor sowie weitere bekannte Mitarbeiterinnen der Zeitung festgenommen. Den ehemaligen Chefredaktor Can Düner, der mittlerweile in Deutschland lebt, schrieben die Behörden zur Fahndung aus. Die Zeitung Cumhuriyet ist fast so alt wie die türkische Republik selbst. Sie gilt als eine der letzten kritischen Stimmen im Land. Seit dem Putschversuch im Juli hat die Regierung Erdogans bereits über 100 unabhängige Journalistinnen verhaftet und etliche unabhängige Medien geschlossen oder verboten. Menschenrechtsorganisationen, Journalistinnen und die türkische Opposition kritisieren das Vorgehen gegen die türkische Medienlandschaft scharf. Noch im September dieses Jahres erhielt die Zeitung Cumhuriyet den alternativen Nobelpreis für ihr bedingungsloses Bekenntnis zur Meinungsfreiheit, so die Begründung der Jury. Über 200 Geflüchtete sind gestern von Marokko aus in die spanische Exklave Ceuta gelangt. Sie hatten zuvor den Grenzzaun aufgestoßen und kletterten über die hohen Absperrungen. Bei Zusammenstößen mit der Polizei verletzten sich 35 Menschen leicht. In Auffanglagern prüfen die spanischen Behörden nun, ob die geflüchteten Personen asylberechtigt sind. Die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla liegen an der marokkanischen Mittelmeerküste und sind die einzigen EU-Außengrenzen auf afrikanischem Boden. Zehntausende Afrikanerinnen, die auf eine Einreise in die EU hoffen, harren an den Grenzen aus. Zuletzt im April dieses Jahres konnten Geflüchtete die hochgesicherte Grenze überwinden. Damals erreichten 100 Menschen spanischen Boden. Die Initiative für einen bezahlten Vaterschaftsurlaub ist auf einem guten Weg. Vor 5 Monaten lancierte eine Koalition aus Gewerkschaften und Zivilgesellschaft die Initiative für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub zum Nutzen der ganzen Familie. Bereits 50.000 Unterschriften sind seitdem gesammelt worden. Das meldet die Travail Suisse, eine der Initiativnehmerinnen. Die Initiative fordert 20 Tage bezahlten Urlaub für Väter. Im Unterschied zu den meisten OECD-Staaten existiert in der Schweiz bislang kein gesetzlich geregelter Vaterschaftsurlaub. Und zum Wetter? Der zähe Nebel, der sich seit gestern über unsere Stadt gelegt hat, wird sich auch heute nicht verziehen. Die Temperaturen liegen heute bei maximal 12 Grad. Morgen Mittwoch lässt sich dann zwischenzeitlich die Sonne mal wieder blicken und spätestens Donnerstag wird es richtig schön sonnig. Das Thermometer fällt dann aber auf maximal 8 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Island hat seine Regierung abgewählt. Bei den Parlamentswahlen am Samstag konnte die regierende Mitte-Rechts-Koalition ihre Position nicht halten. Doch auch das linke Viererbündnis kommt auf keine Mehrheit im isländischen Parlament. Somit ist auch 4 Tage nach der Wahl noch unklar, wer künftig regieren wird. Die bisherige Regierung Islands bestand aus der konservativen Unabhängigkeitspartei und der rechtsliberalen Fortschrittspartei. Ich wollte vom isländischen freien Journalisten Benjamin Julian wissen, warum diese Koalition so viele Sitze verloren hat.
Es ist hauptsächlich die Fortschrittspartei, die die meisten Sitze verloren hat. Die konservative Partei ist jetzt größer als vor den Wahlen. Die Fortschrittspartei hat immer dieses Problem mit der Konservativen. Wenn die beiden zusammen in der Regierung sind, dann treten oft Skandale auf, es gibt Probleme und normalerweise ist es die Fortschrittspartei, die einfach schlechter daraus arbeiten kann als die konservativen Partei. Und die Fortschrittspartei hatte einen Minister in den Panama Papers drin und die Konservative zwei, aber nur der eine von der Fortschrittspartei hat abgesagt. Und die Konservativen kommen jetzt stärker aus den Wahlen raus, als die vorhin waren.
Bei den Konservativen gab es also zwei Leute, welche in die Panama Papers verwickelt waren. Bei der Fortschrittspartei nur eine Person. Diese büßte nun aber mehr als die Hälfte ihrer Sitze ein, wohingegen die Konservativen, die noch mehr in die Panama Papers-Affäre verwickelt war, in den Wahlen sogar gestärkt wurde. Wie erklären Sie sich das?
Von meiner Sicht haben die einfach eine bessere professionelle Image. Es ist schwer zu sagen, also nur von den Daten auf dem Papier sieht das, es ist ganz klar, dass die genauso viel Skandale gemacht haben, also eigentlich mehr Skandale hatten als die Fortschrittspartei in den letzten 3 Jahren. Es ist ein großes Rätsel in Island für mich und für die so linkslehnende Bevölkerung, warum die Konservative dann wiedergewählt wird. Es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ökonomische Stabilität jetzt gewählt wird, dass Leute jetzt weiterhin eine vielleicht korrupte, aber auf jeden Fall eine stabile Ökonomie haben wollen.
Die Wahl hat zwar, wie erwartet, starke Verluste für die regierende Mitte-Rechts-Koalition gebracht. Das Linksbündnis kann sich aber trotzdem nicht als Siegerin sehen. Warum ist es auch dieser Allianz nicht gelungen, das absolute Mehr zu erreichen?
Es hat teilweise damit zu tun, wie es zustande gekommen ist. Es war bis vor etwa einer Woche war kein formales Gespräch von einem Linksbündnis. Es wäre besser gewesen, wenn das etwas früher passiert wäre und wenn vielleicht auch etwas klarere Antworten davon gekommen wären, was aus diesem Linksbündnis wohl kommen würde. Aber da es so eher unprofessionell aussah und zu kurz vor den Wahlen passierte, dann hat es wohl eher einen negativen Effekt auf diese 4 Parteien gehabt.
Eine Schlüsselrolle bei der Regierungsbildung könnte nun eine neue Mitte-Partei haben. Die Reformpartei Viðreisn ist entscheidend, denn sie hat sich im Vorfeld der Wahlen in Island weder zur bestehenden Mitte-Rechts-Koalition gesellt, noch haben sie sich zum linken Bündnis bekennt. Können Sie eine Einschätzung geben, auf welche Seite sich diese Mitte-Partei schlagen wird?
Deren natürliche Allianz ist mit der konservativen Partei, also ideologisch gehört er zu der konservativen Seite. Vor den Wahlen haben die so etwas mehr nach links geguckt, wohl um sich als Alternative und um sich zu definieren gegenüber der konservativen Partei. Aber jetzt, wo die Wahlen vorüber sind, wird die sehr wohl eine Allianz mit der Konservativen etablieren können. Sehr viele Parteien haben jetzt einander ausgeschlossen als Partner. Und die einzige Allianz, die noch nicht ausgeschlossen worden ist, sieht so aus, dass es die alte Konservative, die neue Konservative und die kleine Bright Future Partei. Und die werden eine Ein-Mann-Mehrheit im Rathaus, also im Plakat haben. Und das ist eine sehr schwache Mehrheit. Allerdings würde eine linkere Allianz von vielleicht 4 oder 5 Parteien auch ziemlich schwach sein, einfach weil es zu viele Ideologien sind, die da zusammenkommen. Und die würde auch innerhalb von ein paar Monaten platzen. Also es sieht so aus, dass die nächste Regierung extrem unstabil wird und sehr wahrscheinlich entweder eine starke rechte Regierung oder eine sehr schwache, also sehr, sehr brüchige linke Koalition.
Die Wahlbeteiligung war mit 79% historisch gering. Was denken Sie, warum gingen nicht mehr Isländerinnen und Isländer zur Urne?
Ist bestimmt derselbe Grund wie in anderen Ländern, dass man einfach weniger Vertrauen an das politische System hat. Es ist überall in der Welt, sieht es so aus, dass jetzt die zwei großen Bewegungen, die es jetzt gibt, sind entweder so ein Movement Politics, also Bewegungspolitik, dass man sich durch Issue Politics oder Identity Politics äußert, oder dann über einen Nationalismus. Und Leute haben einfach wenig Interesse an Politik, genauso wie überall anderswo. Man hat einfach wenig Vertrauen in das System. Und aus denselben Gründen, dass ihre Anhörer und alle in Europa und in Amerika auch schon wissen, dass man einfach wenig Vertrauen hat, in dass es ein wirkliches repräsentatives System ist.
Sagt Benjamin Julian, freier Journalist aus Island.
Rabe Info.
Die Schweiz ist Weltmeister im Dachdecken. Letzten Freitag gewann die Schweizer Nationalmannschaft in der polnischen Hauptstadt Warschau gleich 2 Medaillen. Gold in der Kategorie Flachdach abdichten, Bronze in der Kategorie Steildachdecken. Wie beim Tennis oder Fußball besteht auch die Schweizer Dachdecker-Nationalmannschaft aus einem multikulturellen Team. Ein Abbild der Schweizer Arbeitswelt, wo ohne tatkräftige Unterstützung von Menschen aus aller Welt nichts gehen würde. Michael Spahr hat die Nationalmannschaft letzte Woche nach Polen begleitet. Nach dem Sieg sprach er mit dem Weltmeisterteam, bestehend aus den Abdichtern Drin Sadriu und Bruno Reuter sowie dem Mentor Silvan Haslauer der Polybauschule in Uzwil. Drin Sadriu kam als Jugendlicher aus dem Kosovo in die Schweiz und arbeitet bei einer Firma in Muri bei Bern. Von ihm wollte Michael Spahr zuerst wissen, wie er sich als frisch gebackener Weltmeister fühlt.
Ja, es ist ein wunderschönes Gefühl, als Weltmeister zu sein. Es ist so unglaublich und alles das Training, das Vorbereitung, die wir gehabt haben, hat am Schluss alles gelohnt.
Bruno Reuter, Sie sind Co-Weltmeister mit Drin Sadriu. Wie sind denn Ihre Gefühle im Moment?
Ja, natürlich wunderbar, wenn man die Bestätigung bekommt, dass es etwas gebracht hat, den ganzen Aufwand hierher zu kommen, Vollgas zu geben. Das ist ein gutes Gefühl.
Silvan Haslauer, Sie sind der Nationaltrainer, könnte man sagen, Mentor sagt man hier im Jargon. Sie haben die zwei jungen Männer jetzt wochenlang getrimmt, trainiert. Der Verein Polybau, der ja die Ausbildung dieser Leute auch macht. Warum setzen Sie so viel Effort in dieses Training, in eine solche Weltmeisterschaft?
Schwierig, aber ich denke schon, dass der Berufsstolz und der Beruf mir sehr am Herzen liegt. Und mit so einem Team, mit solchen Kandidaten macht es immer Spaß. Ich bin stolz auf Sie.
Man hört ja immer, es ist schwierig, Lehrstellen zu besetzen, gerade in der Baubranche. Ist so eine Weltmeisterschaft wichtig für Sie?
Ja, schon. Es sollte aufzeigen, dass der Beruf sehr wichtig und viel Wertschätzung hat. Und wir hoffen natürlich, dass durch solche Aktionen, solche Resultate natürlich auch mehrere junge Leute diesen Beruf aufwählen.
Bruno Reuter, Sie haben gegen ungefähr fast ein Dutzend andere Länder gekämpft. Wie wichtig war für Sie auch der Austausch mit Dachdeckern aus der ganzen Welt?
Ja, man muss sagen, während wir gearbeitet haben, hat man nicht groß auf die anderen Länder schauen können. Das war ja so in den letzten Abenden, wo die Arbeit erledigt ist, war cool, mit diesen Jungs zu feiern und ein Bier zu trinken.
Ist es auch eine Art Völkerverständigung, so eine WM? Weil am Schluss geht man ja nicht mit viel Geld und raus, sondern einfach mit einem Pokal und mit einer Medaille.
Ja, natürlich, definitiv. Cool zu sehen, wie das andere Länder so haben, wie die Leute drauf sind und so, dass man sich von Anfang an versteht, nur weil man denselben Beruf ausübt.
Drin Sadriu, jemand hat gestern geschrieben, Sie sind jetzt der Shakiri oder Shaqiri, der Dachdecker. Auf den sozialen Medien hat es gestern gerattert. Ganz viele Leute aus ihrer ganzen Familiengemeinschaft haben geschrieben, gratuliert, haben die Bilder weiter verbreitet. Wie wichtig ist das auch für die Gemeinschaft der Kosovo-Albaner in der Schweiz, dieser Sieg?
Ja, sicher, das ist sicher gut für die Albaner, die in der Schweiz sind und dort leben und arbeiten. Und für mich ist auch ganz wichtig, dass ich für die Schweiz, dass ich Weltmeister geworden bin.
Sie sind ja schon mal Schweizer Meister gewesen im Dachdecken, aber Sie sind auch Box-Schweizer Meister viermal gewesen. Was ist der Unterschied zwischen Dachdecker, Weltmeister und Box-Schweizer Meister?
Ja, der Unterschied ist ganz anders, weil im Boxen muss man kämpfen. Hier eigentlich im Beruf muss man auch kämpfen, aber das kann man nicht eigentlich vergleichen. Die Weltmeisterschaft ist ganz anders als die Schweizer Meisterschaft, weil die alle Länder sind da und muss jederzeit das Beste sein.
Und wie sieht jetzt die Zukunft aus? Fördert so einen Weltmeistertitel die Karriere?
Die Zukunft ist sicher gut.
Bruno Reuter, Sie haben mir erzählt, auch im Laufe dieser WM, Sie machen das im Moment, Sie machen aber auch noch Zivildienst und arbeiten dann zum Beispiel mit Behinderten und dann mit Jugendlichen. Völlig zwei verschiedene Welten. Gibt es so etwas wie auch etwas Gemeinsames? Sie sind einerseits in der Dachdeckerwelt beruflich und machen jetzt noch Zivildienst in einem sozialen Beruf. Ist das vereinbar?
Ja, ich finde schon, denn auch bei der Arbeit sind wir ja nicht nur Dachdecker, sondern wir sind Menschen. Und das merkt man auch da, wenn jemand Probleme hat oder irgendetwas los ist, wie man anders mit Leuten umgehen muss. Und auch dies fasziniert mich, wie Menschen drauf sind, wie man zusammenarbeitet, wie sie privat sind, was sie für ein Umfeld haben. Und daher glaube ich schon, dass das alles zusammenhängt.
Silvan Haslauer, Mentor. Was sagen Sie den jungen, vielen jungen Dachdeckern und vielen jungen auch Lehrstellenden suchen, wenn sie jetzt von dieser WM erfolgreich zurückkommen?
Sie sollen Dachdecker lernen. Ich denke, dass das handwerkliche Berufe Zukunft haben, dass sie nicht wegrationalisiert werden können. Und dass man dort sehr gute Chancen hat auf eine erfolgreiche Karriere, um weiterzukommen. Und natürlich auch an diesen Meisterschaften oder Wettkämpfen teilzunehmen, dass man sich beweisen kann gegenüber anderen.
Soweit Silvan Haslauer, Co-Leiter Fachunterricht an der Polybauschule in Uzwil. Mehr Infos zu den Dachdeckern und anderen Polybauberufen gibt's unter www.polybau.ch. Radiobeiträge gibt's im Rabe Berufsbildungsradio unter berufsbildungsradio.ch.
Rabe Info.
In den 30er Jahren verschärften die Nazis den sogenannten Schwulenparagraphen 175. Aufgrund dieses Paragraphen wurden homosexuelle Handlungen mit bis zu 10 Jahren Zuchthaus bestraft. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Bundesrepublik die Verfolgung von Schwulen aufrechterhalten. Bis 1994 wurden rund 50.000 Männer verfolgt und teils zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Zudem verloren sie oft Arbeitsplatz und Wohnung und wurden sozial ausgegrenzt. Jetzt sollen sie eine Entschädigung erhalten. Mitte Oktober veröffentlichte das Bundesjustizministerium einen Gesetzesentwurf, welcher rund 3.000 Euro pro Person vorsieht. Andras Neunert vom Freien Radio LoRa in München hat mit Alf Spröde gesprochen. Dieser ist Vorstandsmitglied des Völklinger Kreises, eine schwule Unternehmer- und Selbstständigenvereinigung. Er wollte von ihm wissen, wie weit die Fälle zurückreichen, welche nun entschädigt werden könnten.
Wir beziehen uns erst einmal auf den Paragraph 175, der noch in der jungen Bundesrepublik immer noch ein Paragraph des Strafgesetzbuchs war, also das heißt also in den 60er Jahren wurde dieser Paragraph natürlich auch noch angewandt. Im Rahmen des NS-Regimes gibt es andere Entschädigungen oder andere Gesetze, die dort greifen, aber es geht darum, deutlich zu machen, dass dieser Paragraph, auch wenn er vom Verfassungsgericht als rechtens damals definiert wurde, ein Unrechtsparagraf ist und dass Menschen zu Unrecht verurteilt sind. Und deshalb möchte ich noch vorweg schicken, wichtiger als die Entschädigung ist erst einmal eine Rehabilitierung.
Das habe ich auch häufig von Betroffenen gehört in Gesprächen, dass immer wieder gesagt wurde, die paar tausend Mark, inzwischen Euro, sind mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ich will verdammt nochmal endlich respektiert werden.
Das ist der zweite Aspekt. Es geht natürlich auch darum, dass Menschen aufgrund dieses Paragraphen, aufgrund von Verurteilungen, aufgrund von Festnahmen, ja auch ihrer, neben den Lebenschancen, auch von auch ihrer Berufschancen beraubt wurden. Also da gingen ganze Karrieren, die wurden nicht mehr fortgesetzt, die konnten nicht mehr fortgesetzt werden. Wer hat zu der Zeit einen verurteilten Straftäter eingestellt und schon gar nicht dann mit diesem in Anführungsstrichen schmutzigen Stigma? Das war einfach nicht machbar. Und insofern waren auch durchaus wirtschaftliche Aspekte wichtig, also dass Menschen auch ihre Rente vermindert heutzutage haben, beziehungsweise am Existenzminimum leben. Deshalb ist dann neben der Rehabilitierung, wie Sie sagen, das ist absolut wichtig, das sagen auch die meisten Betroffenen, ist natürlich die Entschädigung für manche ein existenzieller Begriff.
Viele der Betroffenen sind längst verstorben. Nicht wenige haben auch unmittelbar in Haftanstalten Suizid verübt. Müsste man nicht eigentlich auch vom bundesdeutschen Staat erwarten, dass er über die Einzelentschädigungen hinaus eine bedeutende Summe zahlt, an eine Stiftung beispielsweise, die sich darum kümmert, dass ein Rollback der Diskriminierung, was sich ja momentan zum Teil in anderen Ländern abzeichnet bereits in Europa, dass ein Wiederaufkommen von Diskriminierung verhindert wird, indem es eine entsprechende Bildungsarbeit gerade auch in den Schulen forciert?
Die Bundesregierung hat genau bezogen auf diese Aufklärungsarbeit vor 5 Jahren die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld gegründet. Und ich glaube, dass eben dieses Vermächtnis derer, die bereits verstorben sind, aus welchen Gründen auch immer, dass dieses Vermächtnis dort einfließen kann. Also ein Vermächtnis, in dem man das Stiftungskapital oder eine Unterstützung der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, dass man dort etwas aufstockt, um genau dem entgegenzustehen. Das ist die ureigene Aufgabe der Stiftung, gegen den Rollback aufzustehen und mit Aufklärungsarbeit, mit Projekten Menschen dazu zu bringen, also dass wir weiterhin in einer toleranten und liberalen Gesellschaft leben können.
Soweit Alf Spröde vom Völklinger Kreis, eine schwule Unternehmer- und Selbstständigenvereinigung.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Dienstag, den 1. November. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Lydia Huckebrink, Michael Spahr und Andras Neunert vom Freien Radio Lora in München. Am Mikrofon verabschiedet sich Kathrin Hiss. Merci fürs Zuhören. Habt einen guten Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.